Ja, zufrieden ist die Bundeskanzlerin, wie ich es gerade versucht habe zu sagen, mit der Art und Weise, wie die Vorbereitung zwischen Bund und Ländern läuft, wie die Abstimmungen laufen in einer guten, konstruktiven Atmosphäre. Sie hat ja gestern auch gesagt, die Bürger erwarten von uns ganz zu Recht eine geschlossene, gemeinsame Antwort am Mittwoch. Und die wollen wir auch geben. Darauf arbeiten wir von der Bundesregierungsseite wie auch die Länder hin. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht sinnvoll, Zwischenbilanzen und Einzelurteile zu vorgeschlagenen Maßnahmen zu geben. Der Mittwoch ist der Tag.
Grüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und für die Zuschauer, die uns nicht hier im Saal verfolgen, sondern über Fernsehsender, der Hinweis, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus Berlin über die Bundesregierung und dem Bundestag berichten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten und damit unseren Mitgliedern die Gelegenheit für Fragen zu bieten. Und diejenigen, die wir befragen, sind unsere Gäste, bei denen wir uns wie immer auch jetzt bedanken, dass sie trotz der schwierigen Zeiten zu uns kommen. Der Sender Phoenix ermöglicht auch eine Gebärdendolmetschung. Die Namen der Gebärdendolmetscher habe ich jetzt leider hier nicht, aber schon mal ein herzliches Dank an Sie. Dann beginnen wir aktiv mit dem Auswärtigen Amt. Frau Sass, bitte.
Vielen Dank. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas heute seinen französischen und seinen britischen Amtskollegen in der Villa Borsig in Tegel empfängt. Das Treffen hat in diesen Minuten begonnen. Neben Einzelgesprächen mit beiden Außenministern zu aktuellen bilateralen, europäischen und weiteren internationalen Fragen wollen sich die Außenminister im sogenannten E3-Format zu einer Reihe außenpolitischer Entwicklungen austauschen. Wie Sie wissen, ist das ein etabliertes Format der drei Länder. Im Fokus des Treffens steht die Wiener Nuklearvereinbarung mit dem Iran, der sogenannte JCPOA. Die E3 haben immer wieder unmissverständlich verdeutlicht, dass wir uns für die Bewahrung des JCPOA einsetzen. Iran verstößt aus unserer Sicht systematisch gegen den JCPOA. Gemeinsam mit unseren Partnern, vor allem natürlich mit unseren europäischen Partnern, rufen wir Iran nachdrücklich dazu auf, diese JCPOA-Verletzungen einzustellen und alle nukleartechnischen Verpflichtungen wieder vollständig einzuhalten. Weitere Themen des Treffens sind das Raketenprogramm und die regionale Rolle Irans. Die drei Außenminister wollen heute darüber beraten, wie ein weiteres Vorgehen unter Einbeziehung aller JCPOA-Unterzeichner und gegebenenfalls auch mit einer neuen US-Regierung aussehen könnte. Wir sind zuversichtlich, dass eine konstruktive Haltung der USA zur Wiener Nuklearvereinbarung erheblich dazu beitragen könnte, die aktuelle Negativspirale, die wir mit Iran beobachten, zu durchbrechen und eine neue Perspektive für die Bewahrung des JCPOA zu eröffnen.
Herzlichen Dank.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Dazu, Herr Rinke.
Danke. Ja, Frau Sasser, zwei Fragen hätte ich dazu. Zum einen war das ja letzte Woche auch schon mal Thema. Da gab es auch schon mal die Frage, was denn die Bundesregierung an Schritten vorsieht. Denn diese Mahnung an den Iran gab es ja auch schon wiederholt in den letzten Wochen. Also ist die Bundesregierung dafür, dass man einen Sanktionsweg beschreitet? Die eine Frage. Und die zweite Frage, fürchten Sie, dass US-Präsident Trump in der ihm noch verbleibenden Amtszeit möglicherweise neue Schritte gegen den Iran unternehmen könnte, die das unterminieren, was Sie gerade als Hoffnung beschrieben haben?
Vielen Dank für Ihre Fragen, Herr Rinke. Zu dem ersten Punkt, was konkrete Schritte angeht, kann ich Ihnen nur sagen, dass wir uns, wie gesagt, mit unseren Partnern der E3, also mit Frankreich und Großbritannien, eng austauschen. Dazu gehört es auch, dass wir uns vertraulich eben darüber austauschen, welche Maßnahmen man oder Schritte man ergreifen kann. Genaueres hierzu kann ich Ihnen aber nicht mitteilen, weil die Gespräche, wie gesagt, vertraulich sind. Und was die Rolle des US-Präsidenten angeht und Befürchtungen, dass er selber noch einschreiten könnte oder Sanktionen verhängen könnte, müssen wir sehen, falls es zu diesen Maßnahmen kommt, werden wir sie dann bewerten, wenn es dazu kommt.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit dem Thema Corona im weitesten Sinne. Dazu Fragen. Herr Polanski.
Polanski, ARD, Hauptstadtschule, Hörfunk. Ich habe eine ganze Reihe an Fragen. Aber ich würde jetzt nacheinander...
Machen wir nicht alle bei Ihnen, sondern erstmal mit zwei Fragen vielleicht.
Ja, nee, ich würde erstmal mit dem BMG gehen, dass wir mit dem BMG anfangen.
Oder? Ja.
Ja,
wunderbar. Haben wir ja vorne.
Zur nationalen Teststrategie, die ja sehr auf Schnelltests baut. Gibt es ausreichend Tests und Personal, um diese Strategie auch durchzuführen? Und die zweite Frage wäre... dass ja auch in Schulen getestet werden soll. Ist das Szenario überhaupt realistisch angesichts der Zahl der Tests, die es gibt?
Frage ans BMG.
Ja. Ja. Das ist richtig. Die nationale Teststrategie wurde Mitte Oktober erweitert um Antigen-Schnelltests, die vor allem im Gesundheitsbereich zum Einsatz kommen sollen, in Pflegeheimen und Krankenhäusern zum Beispiel. Deutschland hat sich 23 Millionen Schnelltests bereits gesichert. Minister Spahn hat aber kürzlich noch mal darauf hingewiesen, dass die Zahl der Antigen-Tests, die auf dem Markt verfügbar sind, schnell steigt. Diese Antigen-Schnelltests haben ja die Besonderheit, dass sie, dass kein Labor dafür notwendig ist, sondern dass sie in den Einrichtungen selbst durchgeführt werden können, allerdings von geschultem Personal vor Ort. Und zu Ihrer zweiten Frage zu den Schulen. Das ist etwas, was Minister Spahn heute in einem Interview vorgeschlagen hat. Ihm ist es sehr wichtig, dass die Schulen und Kitas offen bleiben. Das ist wichtig für Kinder und auch für ihre Eltern. Und er hat heute in diesem Interview gesagt, dass es dafür pragmatische Lösungen braucht und vorgeschlagen, dass beim Auftreten eines Infektionsfalls umgehend die ganze Klasse häuslich isoliert wird und dann nach negativem Schnelltest nach 5 Tagen die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule zurückkehren können. Er hat aber auch gesagt, dass er das gerne am Mittwoch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten besprechen möchte. Und deswegen würde ich da jetzt nicht weiter vorgreifen wollen.
Noch eine Nachfrage bitte. Die Zahl der Tests, die durchgeführt werden kann, hängt ja auch vom Personal ab, das man hat. Ist da ein ausreichend Personal vorhanden?
Naja, die Tests werden direkt in den Einrichtungen durchgeführt. Das macht natürlich einen Aufwand, der aber auch vergütet wird. Und insofern ja, liegt es in den Einrichtungen selbst. Im Grunde müssen Sie da nachfragen.
Herr Pukaka dazu?
Ja, auch zu Corona. Ich hätte Fragen ans BMW, und eine Frage an BMG und BMBF vielleicht. Weiß nicht, ob ich
fangen Sie erstmal mit.
Aber ich fange mal mit der Frage ans BMW an.
Ja.
Es wird ja diskutiert, die Hilfen, die es jetzt im November gegeben hat für Gastronomie und andere, so ähnlich auch im Dezember weiterlaufen zu lassen. Können Sie mal vielleicht, Frau Einhorn, skizzieren, inwiefern das EU-rechtlich schwierig wird oder doch machbar ist und vielleicht auch das über Dezember hinaus zu machen oder nicht, also was dem entgegensteht. Die zweite Frage ans BMG und BMBF. Es wird ja auch diskutiert über Maskenpflicht in Schulen, an Schulen. Inwiefern ist eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Klasse 7, die ja im Gespräch ist, möglicherweise problematisch oder ist das für Sie völlig in Ordnung?
Ja,
schön. Ja, vielen Dank für die Fragen. Dazu hat sich der Minister auch am Wochenende im DLF ja geäußert. Und er hat gesagt, dass wenn jetzt eventuell weitere Maßnahmen notwendig werden, dass wir dann natürlich auch den Betroffenen weiterhin eine adäquate und ausreichende Hilfe zur Verfügung stellen werden und dass wir auf jeden Fall weiterhin auch niemanden im Regen stehen lassen werden, so hat er es gesagt. Das heißt, dass natürlich, wenn Maßnahmen eventuell getroffen werden, dann auch darüber diskutiert wird, wie eventuell im Dezember weitere Hilfen aussehen können. Aber wir können dem jetzt noch nicht vorgreifen, weil der Termin ja erst am Mittwoch stattfindet, wo über das weitere Vorgehen beschlossen wird und entschieden wird. Aber klar ist, wir werden auch weiterhin natürlich für Hilfen sorgen und niemanden im Regen stehen lassen. Und wir sind ja auch in den letzten Monaten und Wochen immer so vorgegangen, dass wir immer überprüfen, ob unsere Hilfen auch ausreichend sind, ob sie adäquat sind und dann gegebenenfalls auch anpassen. Und so werden wir das auch weiterhin tun.
Also ich habe ja eben schon gesagt, dass der Minister über diesen ganzen Komplex Schule gerne am Mittwoch noch mal sprechen möchte. Und dem möchte ich, wie gesagt, nicht vorgreifen.
Vielleicht sage ich was in Richtung des nächsten Mittwochs, weil wir gerade schon dabei sind. Eher prozedural noch mal die Situation kurz beschrieben. Wir wissen alle, die Zahlen der Neuinfektionen sind nach wie vor viel zu hoch. Wir haben es geschafft, das exponentielle Wachstum abzubremsen, aber auf einem deutlich zu hohen Niveau. Diese Zahlen müssen stark sinken. Darüber hatten wir ja letzten Freitag hier auch schon ausführlich gesprochen. Zurzeit wird die Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer am Mittwoch vorbereitet. Das sind Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, die in einer konstruktiven und guten Atmosphäre laufen. Und was ich Ihnen noch sagen kann, ist, dass die Bundeskanzlerin vorhat, am Donnerstag wiederum dem Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abzugeben. Der Bundesregierung war und ist es wichtig, das Parlament zu informieren und mit ihm zu debattieren.
Dann das Bildungsministerium.
Genau. Die Frage ging ja auch an uns. Wie beurteilen wir das Maskentragen an der Schule? Also es ist so, dass wir davon ausgehen, dass das einfachste Mittel für einen Schutz das Tragen von Masken ist. Und vor dem Hintergrund der Gesamtlage halten wir das Tragen von Masken nachher für zumutbar, auch wenn es sicherlich gar keine Frage ist, dass es für Schülerinnen und Schüler eine Belastung darstellt. Aber vor dem Hintergrund der Gesamtlage halten wir das für zumutbar.
Danke. Beantwortet erstmal. Dann Herr Rinke.
Ja, haben Sie jetzt einige Nachfragen ergeben aus dem, was gesagt wurde. Einmal hätte ich ganz gerne ans Gesundheitsministerium zu den Schnelltests nachgefragt. Es gibt ja mehr und mehr EU-Länder, die jetzt Massenschnelltests einsetzen. Warum wird das eigentlich nicht hier erwogen? Das scheint ja zumindest als Momentaufnahme, also Rückkehr zum Beispiel nach Lockdowns und anderen Maßnahmen, wichtig zu sein. Und zweitens, wer zahlt eigentlich diese Schnelltests, die in den Schulen eingesetzt werden? Ich glaube, diese Testverordnung, die da angepasst wurde, die regelt doch vor allem die Kostenübernahme von Pflegeheimen, Krankenhäusern und Ähnlichem. Also das wäre das. Und die eine andere Nachfrage ans Wirtschaftsministerium. Herr Haseloff hat heute Morgen gesagt, dass die Bundesregierung vor dem Treffen am Mittwoch klären sollte, ob diese Verlängerung der Novemberhilfen denn europarechtlich okay wären oder nicht. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie aus Brüssel Signale haben und auch vor Mittwoch anstreben, ob denn Beihilferecht hier berührt ist oder nicht.
Also ich fange mal an. Jetzt habe ich Ihre erste Frage wieder vergessen, Herr Rinke. Es waren zu viele.
Das waren die beiden Schnelltestfragen. Also die gibt es Massentests?
Ach, genau.
Also warum
genau
keine Massentests in Deutschland? Ja. Und wer zahlt die an den Schulen?
Also ich fange mal mit der zweiten an. Das, was hier vorhin angesprochen wurde und was ich ja dann auch nochmal wiederholt habe, ist ein Vorschlag des Ministers, der noch besprochen werden soll. Deswegen kann ich da, wie gesagt, zu Details gerade im Hinblick auf die Umsetzung noch nichts sagen. Und zu den Massentests ist der Minister hier, wenn ich mich richtig erinnere, vor kurzem selbst mal gefragt worden und hat eben noch mal darauf hingewiesen, dass diese Tests zunächst mal im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen sollen, um eben die besonders schutzbedürftigen Gruppen, die vulnerablen Gruppen, die Risikogruppen zu schützen.
Ja. Entschuldigung, ich habe ja nach dem Grund dafür gefragt. Also ich weiß, dass es seine Position war, aber diese Position hat sich ja in anderen EU-Ländern mittlerweile mit der Verfügbarkeit der Tests auch geändert. Deswegen die Frage, warum hält man daran fest?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt, weil es eben darum geht, durch diese Testverordnung im Anbetracht der Kapazitäten zunächst mal die zu schützen, die eines besonderen Schutzes bedürfen. In Pflegeheimen, in Krankenhäusern und so weiter.
Also sobald mehr Tests zur Verfügung stünden, könnte man auch über eine andere Strategie beraten.
Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
Dann war die Frage ans Wirtschaftsministerium noch.
Ja, vielen Dank. Also zur konkreten Frage nach eventuellen neuen Hilfen und ob die dann wieder beihilferechtlich genehmigt werden müssten, kann ich jetzt nicht sagen, da wie gesagt erst die Maßnahmen beschlossen werden müssen und darauf ja dann unsere Hilfen abbauen. Andersrum macht es keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, zuerst über die Hilfen zu reden und dann die Maßnahmen zu beschließen. Was aber geschehen ist am letzten Freitag, ist, dass die Europäische Kommission die Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 beihilferechtlich genehmigt hat. Und auf die stützt sich sowohl die Novemberhilfe als auch die Überbrückungshilfe 2. Und die ist jetzt von der Kommission auch genehmigt worden. Und das hat dann auch zur Folge, dass die Überbrückungshilfe 2, die es ja aktuell noch neben der Novemberhilfe für alle Unternehmen gibt, die die Voraussetzungen dafür erfüllen, dass die jetzt ausgezahlt werden kann. Anträge konnten dafür ja schon seit dem 21. November gestellt werden. Und für die Novemberhilfe ist diese Bundesregelung Fixkostenhilfe maßgeblich für die Hilfen, die über 1 Million Euro betragen. Bis 1 Million Euro kann die Novemberhilfe ausgezahlt werden auf der Bundesregelung Kleinbeihilfen plus der De Minimis-Verordnung. Beides hatte schon vorher Bestand und um diese Beträge ging es also in der aktuellen Genehmigung auch gar nicht.
Dann Frau Buschow.
Eine Frage ans Gesundheitsministerium bezieht sich auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde in der vergangenen Woche. Es wurde dort beschlossen, vulnerablen Gruppen ab Dezember günstiger FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Ihr Haus sollte dazu eine Rechtsverordnung erarbeiten. Deswegen die Frage, gibt es die schon? Können Sie schon Details nennen? Wie viele Menschen betrifft das? Wie teuer werden die dann für diese Menschen sein und so weiter?
Ja, also wie Sie richtig sagen, dafür erarbeiten wir eine Rechtsverordnung, die ist noch in Arbeit. Insofern kann ich Ihnen da noch keine Details nennen. Okay.
Dann habe ich einige Fragen von Kollegen, die online zugeschaltet sind. Eine Frage auch an das Bundesgesundheitsministerium von Tanja Brandes, Berliner Zeitung. Nachfrage, in den Pflegeheimen fehlt es jetzt schon an Personal. Woher soll das Personal für die Schnelltests kommen?
Ja, also wir sind das hier schon öfter gefragt worden. Am Ende liegt es auch im Interesse eines jeden Pflegeheims, diese Schnelltests einzusetzen, um das Personal zu schützen, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, um Besuche möglich zu machen. Es gab eine Forderung danach, dass dieser Personalaufwand dann auch vergütet wird. Der sind wir nachgekommen, zusammen mit allen Beteiligten. Ja, genau.
Danke. Dann habe ich jetzt mehrere Fragen. Und ich weiß auch, dass mehrere Fragen aus dem Publikum sind, die auch das BMF betreffen und das BMW. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Kollege Hönig von dpa fragt, Frage ans BMF und BMW zum möglichen Dezemberhilfen. Wie viel würde das kosten?
Ich habe dazu schon alles gesagt, Herr Hönig. Wir können ja nicht über das Ausmaß, ein eventuelles Ausmaß sprechen, wenn wir die Maßnahmen noch nicht kennen, die der Hilfe zugrunde liegen. Insofern kann ich dazu jetzt nichts sagen.
Dann habe ich eine Frage von Kollegen Theo Gers vom Deutschlandfunk. Frage zu Corona und einem geplanten Gesundheitssoli. Die Ministerpräsidenten schlagen vor, eine steuerfinanzierte Stabilisierung der GKV-Beiträge zu prüfen, zum Beispiel durch einen Solidaritätszuschlag. Wie stellt sich die Bundesregierung dazu und würde das im Zweifel bedeuten, dass der bisherige Soli für 90% der Steuerzahler abgeschafft und kurz danach käme dann ein neuer Corona-Soli? Herr Seibert, wollen Sie BMW, BMF?
Ich kann jetzt auch den Gesprächen nicht vorweggreifen, die jetzt am Mittwoch da stattfinden. Das gilt auch für verschiedene Vorschläge, die von Länderseite jetzt kommen. Klar ist beim Solidaritätszuschlag, dass der für über 90% zum 1. Januar abgeschafft wird. Und das gilt auch weiterhin.
Herr Rinke dazu.
Ich würde es nochmal bei den Novemberhilfen und Dezemberhilfen probieren, jetzt auch beim Finanzministerium. In dem Papier, oder zumindest in einem Papier der Ministerpräsidenten steht drin, dass die Novemberhilfen sich auf 15 Milliarden Euro belaufen. Bisher war man immer so von 10 bis 14 Milliarden ausgegangen. Also können Sie bestätigen, dass die Kosten für die Novemberhilfen bis auf 15 Milliarden steigen?
dazu hat sich der Minister ja schon geäußert. Er hat, glaube ich, von der Schätzung von 14 Milliarden gesprochen. Wie gesagt, auf die jetzige Novemberhilfe und alles Weitere, was dann jetzt am Mittwoch besprochen wird, muss dann ja auch entsprechend dann berücksichtigt werden. Sie wissen ja, es laufen derzeit, das läuft das parlamentarische Verfahren zur Haushaltsaufstellung. Und da findet am Donnerstag ja auch eine Bereinigungssitzung statt. Und dann wird im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens dann auch entschieden werden, was da für Vorsorge getroffen werden muss und in welcher Höhe für das Jahr 2021.
Darf ich nochmal nachfragen? Also ich wollte jetzt gerade nicht nach vorne schauen, sondern auf den November. Also Sie können diese 15 Milliarden nicht bestätigen.
Ich glaube, es gibt eine Schätzung von 14 oder das ist eine Schätzung. Ob das jetzt 15 oder 14 sind, da kann ich jetzt nicht festlegen. Nein, ich sage, es ist eine Schätzung und das ist die letzte Zahl, die ich jetzt, wo der Minister sich auch geäußert hat, das waren die 14 Milliarden.
Dann Herr Polanski auch an das BMF, glaube ich.
Ans BMF ist das dann, genau. Können Sie Ihnen sagen, in welcher Höhe bereits November als Hilfen ausgezahlt worden sind? Und das ist genau die Frage, gibt es Probleme mit den Antragsformularen, dass sie teilweise noch gar nicht freigeschaltet sind?
Da müsste ich jetzt an die Kollegin zum BMWi schauen. Soweit mir bekannt ist, wurden noch keine Novemberhilfen ausgezahlt, weil die Auszahlung jetzt in der letzten Novemberhilfe oder die Anträge gestellt werden können und erst nach Antragstellung können sie natürlich auch bezahlt werden. Aber ich würde an die Kollegin abgeben, ob die da noch neuere oder bessere Informationen haben. Das wäre das.
Was soll ich? Entschuldigung.
Die Kollegin schließt sich dem an.
Achso, die Straße bin ich verstanden. Entschuldigung. Dann hätte ich noch eine Frage zu den Erläuterungen zur EU-Beihilfe. Bedeutet das denn, dass jetzt alle EU-Beihilfen für den November auch genehmigt sind? Also das ist sozusagen das, wo die EU das genehmigen muss, was die Novemberhilfen betrifft, dass diese Genehmigungen vorliegen?
Ja, genau. Ich hatte ja eben schon mal, war ich schon mal kurz darauf eingegangen, dass man hier zwischen den Beträgen unterscheiden muss. Also Novemberhilfen bis zu 1 Million Euro werden auf die Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 plus die De Minimis-Verordnung gestützt. Und diese Bundesregelung Kleinbeihilfen wurde schon im Zuge der ersten Corona-Hilfsmaßnahmen, also im Frühjahr schon von der Kommission genehmigt. Jetzt ging es zuletzt um Novemberhilfen über 1 Million Euro und gleichzeitig auch um die Überbrückungshilfen 2. Und diese sollen nun gestützt werden auf die neue Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020, die Hilfen im Umfang von bis zu 3 Millionen Euro pro Unternehmen ermöglichen wird. Und diese Fixkostenhilfe 2020 hat die Europäische Kommission jetzt letzten Freitag am 20. November beihilferechtlich genehmigt. Darüber hinausgehende Beträge, eventuelle Beträge im Rahmen der Novemberhilfe müssten dann im Zuge einer Einzelfallnotifizierung genehmigt werden.
Herr Rinke.
Direkt eine Anschlussfrage dazu. Können Sie sagen, wie viele Anträge über 3 Millionen eigentlich gestellt wurden? Denn meistens denkt man ja an gastronomische Betriebe und Ähnliches. Da scheint das ein relativ hoher Betrag. Also wie viele Anträge auf Erstattung über 3 Millionen gibt es eigentlich bei Ihnen?
Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil der Kollege eben gerade schon gesagt hatte, dass Anträge erst ab dieser Woche möglich sein werden. Also wir haben da noch keine Übersicht, aber es geht ja auch um Branchen, die jetzt direkt von der Schließung betroffen sind, um Solo-Selbstständige und so weiter, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass jetzt auch nicht der überwiegende Anteil unbedingt mehr als 3 Millionen Euro im Umsatz macht pro Monat.
Dann habe ich zwei Fragen an das BMG. Von Herrn Musum, AP. Zum heutigen RND-Interview von Herrn Spahn. Könnten Sie ausführen, wie der Minister auf die Zahl von mehr als 300 Millionen möglichen Impfdosen für Deutschland kommt? Mit welchen Herstellern gibt es schon entsprechende Verträge bzw. Optionen?
Also wenn alle Kandidaten ins Ziel kommen sozusagen, also alle Impfstoffe, mit denen die EU Verträge geschlossen hat, am Ende auch tatsächlich zugelassen werden, dann erhält Deutschland voraussichtlich diese 300 Millionen Impfdosen. Das ergibt sich also aus der Zahl der EU-Verträge und den Verträgen und den Impfstoffdosen, die wir von Herstellern bekommen, die wir gefördert haben in Deutschland.
Er fragte noch nach, mit welchen Herstellern gibt es schon entsprechende Verträge bzw. Optionen?
Also die EU hat hat Verträge geschlossen mit AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi, BioNTech, Pfizer, CureVac und Moderna.
Zweite Frage noch vom Kollegen Jessen. Herr Minister Spahn hält Impfung noch im Dezember für möglich. Wer legt fest, in welcher konkreten Reihenfolge geimpft wird?
Naja, also der Minister hatte ja den Deutschen Ethikrat, die Leopoldina und die Ständige Impfkommission gebeten, eine Diskussionsgrundlage dafür zu machen. Das ist ja auch geschehen. Das haben die Beteiligten hier in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Und dem Minister, der hat im Anschluss daran auch nochmal ein Statement gegeben. Und ihm ist es wichtig, dass das eben auf einer breite gesellschaftliche Debatte gibt, wen wollen, sollen wir zuerst impfen. Ganz konkret hängt es natürlich am Ende auch davon ab, welche Impfstoffe zuerst zugelassen sind und für welche Altersgruppen zum Beispiel diese Impfstoffe besonders geeignet sind.
Danke. Dann aus dem Saal.
Eine Nachfrage zu den Impfstoffen, wenn Sie sagen, also es könnten theoretisch 300 Millionen Dosen sein, das ist ja mehr, als hier für die Bevölkerung benötigt wird. Gibt es bei Ihnen mittlerweile eine Regelung, wie man dann vorgehen will? Also wer soll diese überschüssigen Impfstoffe erhalten? Und Herr Seibert, eine Frage an Sie. Es gibt ja nun schon diverse Vorschläge aus den Ländern. Können Sie da vielleicht mal eine Zwischenbeurteilung abgeben, ob die Kanzlerin mit der bisherigen Debatte, die zwischen den Ländern stattfindet, zufrieden ist oder ob sie sich eigentlich sehr viel weitergehende Maßnahmen wünscht?
Also im Grunde ist es natürlich auch ein bisschen eine theoretische Frage, die Sie da stellen. Aber der Minister hat ja schon gesagt, also selbst wenn das 2 Impfstoffdosen wären, dann wäre das mehr, als wir für die gesamte Bevölkerung benötigen würden. Und er hat schon sehr früh gesagt, dass wir selbstverständlich bereit sind, die überschüssigen Dosen sozusagen mit anderen Ländern zu teilen. Aber dafür gibt es jetzt noch kein detailliert ausgearbeitetes Konzept.
Ja, zufrieden ist die Bundeskanzlerin, wie ich es gerade versucht habe zu sagen, mit der Art und Weise, wie die Vorbereitung zwischen Bund und Ländern läuft, wie die Abstimmungen laufen in einer guten, konstruktiven Atmosphäre. Sie hat ja gestern auch gesagt, die Bürger erwarten von uns ganz zu Recht eine geschlossene, gemeinsame Antwort am Mittwoch. Und die wollen wir auch geben. Darauf arbeiten wir von der Bundesregierungsseite wie auch die Länder hin. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, nicht sinnvoll, Zwischenbilanzen und Einzelurteile zu vorgeschlagenen Maßnahmen zu geben. Der Mittwoch ist der Tag und nach dem Mittwoch, die Beratungen beginnen um 14 Uhr, wird wie üblich die Presse und die Öffentlichkeit informiert.
Herr Jung zu Corona.
Ich habe eine Frage zu den Betrieben, den kleinen Betrieben, die 75% ihres Umsatzes erstattet bekommen sollen und den größeren Firmen, die 70% erstattet bekommen sollen. Haben die ihr Geld schon bekommen?
Im Rahmen der Novemberhilfe, das habe ich ja jetzt heute schon zweimal gesagt, dass die Antragstellung in dieser Woche starten soll. Ohne Anträge keine Auszahlung.
Aber wir haben da schon Mitte November. Manche Leute oder manche Betriebe brauchen jetzt das Geld. Warum wird ihnen jetzt erst die Möglichkeit gegeben, den Antrag zu stellen?
Also das ist uns absolut bewusst, beides, sowohl, dass wir November haben, als auch, dass die Betriebe da natürlich dringend darauf angewiesen sind. Nichtsdestotrotz, doch dazu hat sich ja der Minister am Wochenende im Deutschlandfunk geäußert, muss man ja auch beide Seiten sehen. Es geht hier um 10 Milliarden, wahrscheinlich ein paar Milliarden mehr. Und das muss beihilferechtlich genehmigt werden. Das muss so ausgestaltet sein, dass es auch dass dann am Ende nicht Betrüger davon profitieren, sondern die Unternehmen und Soloselbstständigen, die das Geld auch erhalten sollen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dass das im Laufe des Novembers geschehen wird. Das ist auch jetzt noch der Plan. Aber von heute auf morgen geht sowas leider nicht.
Warum haben Sie sich davor nicht drüber Gedanken gemacht?
Bevor der November gestartet ist und bevor die Maßnahmen beschlossen wurden? Oder was meinen Sie?
Ist ja nicht der erste Lockdown.
Also wir können ja immer erst dann mit Hilfsmaßnahmen reagieren, wenn Maßnahmen beschlossen wurden. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, Ende Oktober der Fall.
Weitere Fragen zum Thema Corona. Herr Polanski noch mal, bitte.
Eine letzte Frage ans BMF noch mal. Und zwar gibt es heute die Kritik vom Rechnungshof, dass über jetzt die Corona-Maßnahmen zu viele Schulden gemacht werden. Was sagt das BMF dazu und was bedeuten jetzt diese neuen Schulden für die Schuldenbremse?
kenne jetzt die Kritik im Einzelnen des Bundesrechnungshofs nicht, aber der Minister hat sich ja gestern, das haben Sie sicherlich auch gesehen, in der Pressekonferenz mit der Kanzlerin zum Thema auch schon geäußert und hat ja da nochmal explizit darauf hingewiesen, dass wir für die Jahre 2020 und 2021, das sind jetzt auch die zentralen Jahre für die Corona-Pandemie, dass wir da zusammen etwas mehr als 300 Milliarden aufnehmen werden. Und das wird auch in der Perspektive jetzt insgesamt mit gewissen Modifikationen dabei bleiben. Und er hat nochmal betont, wir können auch jetzt schon absehen, dass wir wohl nicht alles ausgeben müssen, was wir an Kreditermächtigung für das Jahr 2020 haben und wir für 2021 etwas mehr ausgeben müssen, als das in der im Haushaltsentwurf für Ende September, im September wurde er vorgestellt, vorgesehen worden war. Aber klar ist, also wenn man sich das mal anschaut, es sind im Wesentlichen Verschiebungen zwischen 2020 und 2021 und für die beiden Jahre zusammen bleibt es ungefähr, das hat er ja gestern auch mehrfach betont, bei dem Betrag von etwas mehr als 300 Millionen Euro. Und er hat dabei ja auch immer betont, dass wir uns das leisten können, weil wir solide gewirtschaftet haben in der Vergangenheit. Und klar ist auch, dass wenn wir nichts tun und nicht in dieser Form dagegen halten, dass alles andere deutlich teurer wäre.
Ich gehe davon aus, Sie meinten 300 Milliarden.
300 Milliarden, ja. Entschuldigung, was habe ich gesagt? 300 Millionen? Ja, 300 Millionen.
Okay, gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Kollege?
Raymond Colley von der Nachrichtenagentur Bloomberg. Es gibt gerade Berichte, dass, also das Verteidigungsministerium, Entschuldigung, gerade Berichte, dass eine Bundeswehrfregatte ein türkisches Schiff inspektioniert hat und dass es danach aus Ankara scharfe Proteste gab. Können Sie vielleicht dazu Stellung nehmen?
Ja, ich kann Ihnen gerne was zum Verfahren sagen. Es ist korrekt, dass die Fregatte Hamburg derzeit operiert im Einsatz Irini. Und die Fregatte führte am 22. November, also gestern, circa 200 Kilometer nördlich von Benghazi, ein sogenanntes kooperatives Boarding mittels Hubschrauber auf dem türkischen Containerfrachter Rosalin A. durch. Das Schiff wurde verdächtigt, das Waffenembargo nach Libyen zu verletzen. Der Auftrag zum Boarding wurde durch die Operationsführung der Operation Irini erteilt. Die Fregatte ist dabei das ausführende Element vor Ort. Also es ist nicht so, dass auf der Fregatte entschieden wird, welches Schiff untersucht wird, sondern die Operationsführung prüft dann die Voraussetzungen dafür und sagt dann, dieses Schiff soll jetzt bitte untersucht werden. Im Verdachtsfall kann dann eine weiterführende Untersuchung eines Schiffs durchgeführt werden. Dazu ist die Zustimmung des betroffenen Flaggenstaates, so heißt das technisch, einzuholen. Der Flaggenstaat ist also der Staat, unter dessen Flagge dieses Schiff fährt. Sofern kein Widerspruch innerhalb einer bestimmten Frist, das sind so um die 4 Stunden vorliegt, gilt dies als stillschweigende Zustimmung. Nach dem, was wir wissen, ist es genau so gestern abgelaufen. Wenn Sie da aber mehr Details wollen, müssten Sie sich natürlich schon an das Operational Headquarters für Irini in Rom wenden. Gestern aber, nach dem, was wir an Informationen auch von der Fregatte Hamburg bekommen haben, ist es dann eben dazu gekommen, dass dieses Boarding-Team mittels eines Hubschraubers abgeseilt ist auf diesem Frachter und hat dann angefangen, die Ladung zu kontrollieren. Die Besatzung war komplett kooperativ, hat da alle Möglichkeiten eröffnet. Die Türkei hat dann nachträglich erklärt, dass sie diesem Boarding nicht zustimmt. Und dann wurde dieses Boarding sofort unterbrochen. Das ist die klassische Verfahrensweise, was das betrifft. Und das Boarding-Team hat dann die Inspektion eben eingestellt und ist inzwischen auch wieder auf die Fregatte Hamburg zurückgekehrt. Die Rosalin A., also dieser türkische Frachter, kann ihre Fahrt jetzt fortsetzen. Und um dieser Frage gleich vorzugreifen, bis zum Abbruch der Untersuchung konnten an Bord dieses Frachters keine verbotenen Güter festgestellt werden. Ja.
Dazu, Herr Jung.
Wie oft kommt es vor, dass ein Flaggenstaat dann doch noch Veto einlegt gegen die Untersuchung? Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Kann jeder Flaggenstaat einfach immer ein Veto einlegen, damit die Schiffe nie kontrolliert werden? Also angenommen, die Türken schmuggeln Waffen nach Libyen, dann müssen sie eigentlich immer nur dafür sorgen, wenn deutsche Marinesoldaten kommen und gucken wollen, müssen sie einfach nur Nein sagen. Dann können sie weiterfahren. Habe ich das richtig verstanden?
Also wie oft das jetzt schon vorgekommen ist, das habe ich im Moment nicht auf der Pfanne. Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachliefern. Und zu den genauen Ausplanungen, wie das sich mit dem Veto verhält, kann vielleicht das Auswärtige Amt was sagen.
Aber das türkische Schiff, was Sie jetzt nicht zu Ende kontrollieren konnten, was potenzielle Waffen für Libyen an Bord hat, konnte jetzt weiterfahren gen Libyen.
Das ist korrekt, ja. Aber es ist ja an Bord auch nichts gefunden worden bis zu dem Zeitpunkt, wo die Türkei dann ihr Veto durchgeführt hat.
Kann ja gut versteckt sein. Also.
Wenn ich da nur noch kurz ergänzen darf. Zum einen, wir nehmen den Vorfall natürlich sehr ernst. Wir haben mehrfach im Zusammenhang mit der Berliner Libyen-Konferenz deutlich gemacht, dass wir von allen Teilnehmern dieser Konferenz erwarten, dass sie das Waffenembargo, was gegen Libyen, was immer noch mit Blick auf Libyen existiert, auch einhalten. Und das gilt natürlich auch für die Türkei. Alle müssen sich an diesem daran messen lassen, einschließlich der Türkei. Wie der Kollege vom BMVG schon deutlich gemacht hat, ist es tatsächlich völkerrechtlich erforderlich, dass der Flaggenstaat zustimmt dem Boarding. Diese Zustimmung wird fingiert nach 4 Stunden. Und in dem Fall ist die Zustimmung eben von der Türkei zurückgenommen worden. Deswegen ist hier verfahrensmäßig alles sauber gelaufen.
Aber warum sind Sie dann besorgt?
Wir sind besorgt, dass es überhaupt Vorfälle gibt dieser Art, dass verschiedene Länder verdächtigt werden, Waffen nach Libyen zu schmuggeln. Wir haben allerdings auch schon mehrfach an dieser Stelle betont, dass wir durchaus einen Abschreckungseffekt der Operation Irini sehen. Und die starke Präsenz der Schiffe der Operation im Mittelmeer zeigt uns, dass dieser Abschreckungseffekt inzwischen Wirkung zeigt.
Herr Kollege. Der Kollege Gebauer vom Spiegel fragt dazu, was wird das AA als Reaktion auf die Weigerung der Türkei unternehmen, das erwähnte Schiff auf dem Mittelmeer zu kontrollieren?
Darüber kann ich an dieser Stelle noch nicht spekulieren. Ich kann Ihnen allerdings auch und auch dem Kollegen Gebauer noch mal den Hinweis geben, dass das Verhalten der Türkei insgesamt ja auch beim Europäischen Rat im Dezember auf der Tagesordnung stehen wird. Und da werden sicherlich auch Vorfälle dieser Art thematisiert.
Dann noch dazu der Kollege Lücking, ND der Tag. Er fragt nochmal erneut, handelt das NATO-Mitglied Türkei gegen die Interessen dieser Mitglieder, also der NATO? Wie sinnvoll kann vor diesem Hintergrund die Mitgliedschaft in mehreren Verteidigungsbündnissen sein, wenn sich Partner über Bündnisse hinweg derart verhalten? Das fragt er nochmal das AA und auch das BMVG.
Dann fange ich in diesem Fall mal an. Wir haben mehrfach bereits in der Vergangenheit, der Außenminister hat das vielfach getan, deutlich gemacht, dass wir das Verhalten der Türkei in vielerlei Hinsicht als problematisch empfinden, dies auch regelmäßig mit der Türkei aufnehmen. Wir möchten keine Schlüsse daraus auf den Sinn der Mitgliedschaft der Türkei in Verteidigungsbündnissen ziehen. Allerdings müssen wir an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass wir das Verhalten der Türkei dazu mehrfach Stellung bezogen haben und das in vielerlei Hinsicht.
Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
Weitere Fragen dazu? Herr Seibert, Sie wollten?
Ja, ich wollte zum Thema Libyen insgesamt gerne noch etwas sagen. Heute treffen sich ja die libyschen Konfliktparteien wieder zu einer weiteren Runde dieses libyschen politischen Dialogforums. Es ist vorhin schon erwähnt worden. Aufgabe dieses Dialogforums ist es, Perspektiven für eine politische Zukunft Libyens zu beraten und dann auch zu verabschieden. Das Ganze findet statt auf der Basis der UN-Sicherheitsratsresolution 2510 und der Beschlüsse der Berliner Konferenz zu Libyen, die hier stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, deswegen erwähne ich es. Heute Vormittag haben die Bundesregierung, die Regierung Frankreichs, Italiens und Großbritanniens eine gemeinsame Erklärung rausgegeben, mit der wir ein Signal der Unterstützung für dieses libysche politische Dialogforum aussenden wollen und in der ausdrücklich begrüßt wird, was das Ergebnis der ersten Runde der Beratungen Anfang November war, nämlich, dass es jetzt eine Roadmap, einen Schrittplan, sage ich mal, hin zu Wahlen in Libyen im Dezember 2021 geben soll. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt, Libyens Souveränität wieder zu etablieren und die demokratische Legitimität seiner Institutionen auch zu stärken. Also Verweis auf diese gemeinsame Erklärung der 4 Länder.
Danke. Noch dazu jetzt zum Thema Bundeswehr Libyen? Nein, gibt es noch Fragen dazu? Herr Rinke.
Ich hätte daran anschließend von Herrn Seibert ganz gerne gewusst, ob es denn einen direkten Kontakt zwischen der Kanzlerin und dem türkischen Präsidenten gegeben hat, die sich ja zumindest virtuell am Wochenende begegnet sind. Also gab es da am Rande möglicherweise auch ein bilaterales Telefonat oder Videoschalter?
Wenn es etwas zu berichten gäbe, täte ich das, und darüber habe ich heute nichts zu berichten.
Dann nochmal die Frage, ob es noch mehr Interesse an diesem Thema gibt. Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema. Kollege?
Ich habe eine Frage ans Familienministerium. Ja.
Dann müssen wir wechseln.
Letzte Woche hat die Bundesregierung ausdrücklich nochmal dieses Führungspositionengesetz gelobt und gesagt, dass eine verbindliche Quote wirkt und freiwillig sich nichts tut. Da wäre meine Frage, es gibt ja auch andere Bevölkerungsgruppen, die in solchen Führungspositionen unterrepräsentiert sind, also die 26% mit Migrationshintergrund oder Ostdeutsche gegenüber Westdeutschen. Strebt die Bundesregierung da ähnlich eine Quote an in so einem Führungspositionengesetz für andere Bevölkerungsgruppen, also Migrationshintergrund oder Ostdeutsche?
Ja, was die Arbeitsgruppe erarbeitet hat, ist ja bekannt, und darüber hinaus habe ich nichts zu berichten.
Also mit anderen Worten, es gibt keine Bestrebung, eine Quote auch für andere.
Das habe ich im Moment nichts dazu zu sagen.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Andere Themen. Herr Jung?
Ja, ans BMU, ebenfalls an Herrn Seibert. Die Treibhausgase in der Atmosphäre haben nach UN-Angaben heute trotz der weltweiten Corona-Maßnahmen einen neuen Rekordwert erreicht. Mich würde gerne interessieren, wie Sie sich das erklären, das BMU. Und Herr Seibert, welche Verantwortung hat die Bundesregierung an diesem Rekord? Deutschland ist auf Platz 6 der weltweit größten CO2-Emittenten. Sie werden den Rekord ja nicht feiern, Herr Seibert.
Also ich kenne diese neuesten Zahlen, die Sie zitieren, nicht. Die muss man sich natürlich anschauen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass es der Bundesregierung sehr bewusst ist, dass wir als ein großes Industrieland, bevölkerungsreiches Industrieland mitten in Europa, einen Anteil haben an den weltweiten CO2-Emissionen, der natürlich auch eine Verpflichtung mit sich bringt. Das gilt für uns Deutsche, das gilt für uns Europäer. Und genau auf diesen Verpflichtungen, an diesen Verpflichtungen arbeitet die Bundesregierung seit längerem. Klimaschutz empfinden wir als eine der größten und drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Dementsprechend richten wir unsere Politik in Deutschland wie auch in Europa aus. Sie wissen, dass da Klimaziele verschärft werden. Sie wissen, dass der europäische Kontinent sich auf den Weg machen will, 2050 der erste CO2-neutrale Kontinent zu sein. Und Sie wissen, dass wir aus Überzeugung und mit starkem Einsatz für das Klimaschutzübereinkommen von Paris stehen.
Also zur Evaluierung oder dieser Zahlen, dass man sich das genau anschauen muss, kann ich mich nur den Äußerungen von Herrn Seibert anschließen, also dass wir uns das natürlich anschauen müssen, inwiefern das sich, also was die Gründe genau dafür sind und wo, in welchen Ländern das festgestellt wurde. Und darüber hinaus können wir natürlich auch nur, kann ich an dieser Stelle auch nur sagen für das Bundesumweltministerium, dass wir natürlich gerade jetzt bei allen Maßnahmen, auch Investitionen jeder Art schauen, dass wir bei der wirtschaftlichen Krise schauen, dass die Klimakrise natürlich nicht in den Hintergrund gerät, sondern dass wir auch gerade dann schauen, dass Maßnahmen, die beschlossen werden, gleichzeitig auch dem Klimaschutz dienen. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass bestimmte Maßnahmen, die in bestimmten Zeiträumen getroffen werden, inwiefern sich das natürlich dann auch zeitverzögert auswirkt, das muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Ich kenne die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, oder den Bericht ehrlich gesagt auch noch nicht.
Ja, der kommt heute raus, und die WMO, das ist die Weltorganisation für Meteorologie, fordert die Weltstaaten und die Staatengemeinschaft dazu auf, die Kurve zu Also flatten the curve. Ist das eigentlich auch das Ziel in Sachen beim Klima der Bundesregierung, Herr Seibert? Wenn ja, warum tun Sie dann nichts?
Die Behauptung, wir täten nichts, das wissen Sie selber, dass die nicht zutrifft. Und zweitens kann ich jetzt nur wiederholen, es ist besser, über eine Studie oder auch über Empfehlungen der Weltmeteorologieorganisation zu sprechen, wenn wir sie kennen. Und wir beide hier haben diese Fakten jetzt noch nicht vorliegen, also wird die Bundesregierung sich das anschauen.
Weitere Fragen dazu? Dann andere Themen, Herr Polanski?
Ich habe noch eine Frage ans Arbeitsministerium, bitte. Und zwar gibt's ja neue Vorschläge in Sachen Rentenversicherung.
Pardon, warten jetzt Sie einen kleinen Augenblick, dass die Kollegin sich hinsetzen kann. Sonst. Danke.
Dann neue Vorschläge, dass alle in die Rentenversicherung einzahlen sollen, also auch Selbstständige und Beamte. Wäre das eine Linie, die Bundesminister Heil begrüßen würde?
Nach meinem Wissen ist das ein Vorschlag einer CDU-Arbeitsgruppe. Also noch nicht einmal Linie der CDU-Partei und dazu äußern wir uns nicht.
Zusatz?
War als Nachfrage, wäre es ein Ziel denn auch für Minister Heil, dass langfristig alle in die Rentenversicherung einzahlen sollen? Also auch Selbstständige und Beamte?
Also dass Selbstständige einzahlen sollen in die Rentenversicherung, das ist ja sogar Teil des Koalitionsvertrages. Dazu wollen wir auch noch einen Gesetzentwurf vorlegen. Dass Beamte einzahlen sollen, ist nicht Teil des Koalitionsvertrages und dazu werden wir, soweit ich das jetzt einschätzen kann, kein Gesetzentwurf vorlegen.
Danke.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Ich habe noch eine Frage an das Auswärtige, nein, an Herrn Seibert, von der Kollegin Fie aus RTV Slowenien. Was war der Inhalt des Telefongesprächs zwischen Merkel und dem slowenischen Regierungschef Janša am Freitag? Haben Sie über den Brief gesprochen, den der Janša geschrieben hatte, und was war der Zweck des Anrufs?
Also ich kann bestätigen, dass es dieses Telefonat gab, gebe über ein vertrauliches Telefonat hier keine weitere Auskunft. Es gibt zurzeit sehr viele Gespräche der deutschen Ratspräsidentschaft mit europäischen Mitgliedstaaten und mit den Akteuren bei der wichtigen Entscheidung, die vor uns steht. Wie können wir einen Weg finden, dem alle Seiten zustimmen, was den Haushalt, den europäischen Haushalt, wie den Wiederaufbaufonds und den Konditionalitätsmechanismus für dieses betrifft.
Weitere Fragen dazu? Fragen noch zu anderen Themen?
Nochmal. Ich habe noch eine Frage ans BMI. Nach meinem Kenntnisstand steht noch eine Nachlieferung aus zum Thema graue Wölfe. Ob es da neue Erkenntnisse gibt. Es gibt ja jetzt eine neue Verbotsdebatte im Bundestag und ob es seitens des BMI neue Erkenntnisse gibt hinsichtlich deren Aktivitäten in Deutschland, insbesondere unter Berücksichtigung dieses Bergkarabach-Konfliktes.
Also die rechtsextremistische türkische
Jetzt haben wir alles an, jetzt.
Genau, also die Bewegung wird durch das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und regelmäßig in den Verfassungsschutzberichten aufgeführt. Die Bewegung entstand Mitte des 20. Jahrhunderts in der Türkei und fußt auf einer nationalistischen und rassistischen rechtsextremistischen Ideologie. Die ideologische Bandbreite dieser Bewegung reicht nicht von neuheidnischen Elementen über einen nationalistischen Kemalismus bis in den Randbereich des Islamismus. Und zu angeblichen oder tatsächlichen Verbotsüberlegungen äußert sich das BMI grundsätzlich nicht. Ein gestiegenes Bedrohungspotenzial durch die oftmals als graue Wölfe bezeichneten Anhänger der Bewegung ist aktuell in Deutschland auch vor dem Hintergrund des Bergkarabachs-Konflikts nicht erkennbar.
Weitere Fragen dazu?
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Fragen zu anderen Themen noch im Saal? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich hier noch eine Frage zu einem Umweltthema. Und Und zwar fragt Peter Sorge von Dow Jones, wie reagieren Sie auf die Kritik beim EEG, wonach Änderungen etwa zu dem Klimaschutz erst nachträglich und per Verordnung in das Gesetz eingefügt werden sollen? Warum sollten die Ergänzungen nicht, wie zugesagt, im parlamentarischen Verfahren vorgenommen werden?
Könnten Sie die Frage ganz kurz noch mal wiederholen an dem einen Punkt? Warum sollten Klima...
Wonach Änderungen etwa zum Klimaschutz erst nachträglich und per Verordnung in das Gesetz eingefügt werden sollen, warum sollen die Ergänzungen nicht, wie zugesagt, im parlamentarischen Verfahren vorgenommen werden?
Also ich kann jetzt gerade nicht sagen, worauf sich die Frage von Herrn Sorge von Frau Sorge bezieht. Das befindet sich ja im parlamentarischen Verfahren gerade. Also ich kenne jetzt den Sachzusammenhang, kann ich gerade nicht herstellen.
Dann können Sie das vielleicht nochmal bilateral.
Ja, dann das machen wir dann bilateral, genau.
Dann sind wir für heute durch, soweit ich das sehe. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz. I'm collecting all my information.